Ich glaube, da wären Sachen anders gelaufen, wenn ich einen Companiero gehabt hätte, um gegen diese Wand Vater irgendwie angehen zu können. Also wirklich ein Stockholm-Syndrom zu entwickeln. Ja.
Okay, er wird schon gewusst haben, warum er mir dieses Leben aufbürgt.
Ja, du könntest doch besser, du könntest doch, stell dich nicht so an. Das ist ja das Gefühl, was du da auch immer vermittelt bekommst. So.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson.
Ja, aber danke, du machst das, bist sehr, sehr einfühlsam und so. Das ist alles gut. Also musst du da keine.
Okay.
Nee, ist alles gut.
Wirklich. Okay. Mir ist es einfach nur wichtig, so können wir noch weitermachen.
Wir können weitermachen.
Ich sag dir auch warum.
Ja.
Weil ich habe halt Angst, du bist mir ja nicht egal als Mensch und ich möchte nicht, dass du danach, wenn wir hier fertig sind, rausgehst und dass es dir dann schlecht geht.
Nee, wird nicht so sein.
Das ist mir ganz wichtig.
Nee, okay. Es ist eher andersrum, weil das ist eine konsequente, logische Folgerung eigentlich dessen. Das stand sowieso an.
Aber es ist unsagbar, also ich fühle so einen unfassbar tiefen Schmerz in mir, wenn ich deinen Worten. Ich, wie gesagt, ich wusste so ein bisschen, wir hatten ja gesagt, ich wusste natürlich, aber wenn du das jetzt hier nochmal so schilderst und wenn du nochmal auch sagst, es gibt da einen schwarzen Fleck, den du dich selber nicht traust zu bearbeiten. Wenn du sagst, du könntest dir vorstellen, dass es andere Kinder da draußen gibt, die das eventuell auch erleben mussten. Ja,
das ist das Schlimmste für mich. Ey, boah, glaubst du gar nicht.
Und noch einmal, ich kann mich nur wiederholen, es ist unsere Verantwortung als Erwachsene. Und das ist nicht irgendwie, ich möchte deinen Eltern jetzt mit dem, was ich sage, gar nicht zu nahe treten.
Aber in die Thematik müssen wir natürlich raus, weil auch ich auf natürlich nach einer Erklärung unterwegs
bin. Weißt du?
Weißt du?
Und diese Sache, ein Kind könnte dafür verantwortlich sein.
Ja, das ist krass.
Das bei aller Liebe, nein.
Genau.
Und du hattest mir auch gesagt, dass sich das bei dir so ein Stück weit dann auch wie so ein Stockholm-Syndrom angefühlt hat.
Wir sind schon wieder
da. Ja, natürlich.
Sehr gut. Ja, Stockholm-Syndrom, das ist das Schlimme, ganz genau. Auch das war etwas in der Klinik. Also daran hat, guck mal, so schlimm die Klinik war, also das ist die schlimmste und die beste, intensivste Zeit meines Lebens gewesen. Beides parallel tatsächlich. Ne? Also es war an der Zeit, daran zu gehen, weil es einfach Zeit war und ich auch, ich glaube zum Beispiel an Karma und an Wiedergeburt. So, und das hat auch viel, warum bin ich da, wo ich bin, und warum will ich so viel auflösen, weil das war dann das, was ich dann irgendwie gedacht habe, okay, was machst du denn jetzt mit dem Ganzen, ne? Ich habe irgendwie sowas in mir gemerkt, es muss was aufgelöst werden. Nur so kommst du halt weiter. Und als ich dann das Ganze mit Stockholm-Syndrom, also du hast dann so Gruppensitzungen und dann, es gibt so Therapieformen, also es war immer der Klinikleiter, sitzt du da zu 30. Und er sagt dann zu dir im Vorgespräch, also wenn es jetzt okay ist, zum Beispiel, komm mal die nächsten 2 Tage, du hast keine Anwesenheitspflicht dazu kommen, also komm mal die nächsten 2 Tage in die Gruppe, das wirst du dann mitkriegen, weil es dann mit dir schwingt, wenn ich Sachen anspreche, um da richtig reinzuschießen, zu gucken, was es macht. So. Und dann kam er aus dem Nichts heraus mit dem Stockholm-Syndrom. Also er wusste schon ganz genau Bescheid, im Gegensatz zu mir. Ja, und hört man ja darüber, die sind ja irgendwie entführt worden oder was das war. Ne?
Und bauen eine Art
bauen Verbindung eine Beziehung, zu, genau, ihrem zu ihrem Täter auf.
Ja.
Nicht anders war das bei mir. Ja, das heißt, das da war gefühlt immer noch besser als das, was ich zu Hause erlebt hatte.
Dachtest du?
Dachte ich, genau. Und so hat es dann natürlich auch funktioniert. Ne? Also das heißt, ich habe wirklich was entwickelt. Es war auch immer so noch lange, also musste man reinziehen, das habe ich mir auch gedacht, Alter, so ist mir das auch dann bewusst geworden. Als ich, sag ich mal, dann war das seit 3 Jahren vorbei und ich hatte Stress zu Hause mit meinem Vater. Ich wollte dann auch mal weglaufen, weil das nicht mehr ausgehalten habe und so. ich immer das Gefühl habe, zu viel zu sein, alles, was ich war.
Bist du Einzelkind?
Ja. Auch schade, hätte ich nämlich, ich glaube, da wären Sachen anders gelaufen, wenn ich eine Kompaniero gehabt hätte, um gegen diese Wand Vater irgendwie angehen zu können. Das konnte ich ja nicht, der hat mich einfach platt gemacht. Punkt. Ja? Also wie willst du da auch wissen, wer du bist, wenn du immer in allem was... So, und das war halt der Fall. Und ja, und dann halt dieses, also auch dass das wirklich so krass und dramatisch war, also wirklich ein Stockholm-Syndrom zu entwickeln. Ja? Also lieber da hinzugehen, also wie gesagt, wenn ich dann das erste, ja, wo gehst du denn jetzt hin? Ich wäre sogar mit 18, das musst du da reinziehen, immer noch zu dem gefahren, um da irgendwas, weil wo hätte ich denn sonst hingehen können?
Und weil er dir aber auch Liebe geschenkt hat auf seine Kranke.
So, und da sind wir nämlich beim nächsten Thema auch zu dem Schuld und Scham und allem und wie geht denn das irgendwie weiter? Das ist nämlich genau das, dass du denkst, also das, guck mal, das hat mir neulich meine Freundin gesagt, so in die Richtung bin ich nie gegangen, weil ich auch jetzt von mir sagen würde, nee, ich bin nicht homosexuell. Aber natürlich nach dem Ganzen auch so als heranwachsender Jugendlicher habe ich mit dieser Scham und Schuld natürlich auch mich so eine Frage gestellt. So, ne? Das einmal aufgrund dessen, also das Annehmen dessen, und konnte aber relativ schnell aus meinen Erfahrungen von Ekel und so sagen, nee, das scheint nicht so dein Ding zu sein. Aber auf der anderen Seite, sagen wir mal, es wäre so, ist auch mir das genommen worden. Weißt du, ich habe ja gar nicht die Chance oder hätte gar nicht die Chance gehabt, zu gucken, was eigentlich meine sexuelle Ausrichtung ist. Überhaupt. Ne? Weil schon kaputt gemacht wurde.
Das ist sozusagen bis heute auch kaputt.
Genau, das ist bis heute kaputt und ist bestimmt handelbarer. Aber mir ist halt zum Beispiel auch aufgefallen, dass das gehört dann auch dazu, in dem, wer bist denn du eigentlich mit allem, ist mir halt aufgefallen, komm, und mit dem heutigen Wissen wüsste ich, schwierig für dich in wirklichen Beziehungsgeflechten zu sein. Ja, so gern ich das wollen würde. Also, da gibt's ja einen tiefen, also es ist ja nicht so, dass ich mir nicht eine tolle Familie wünschen würde, wo alles ganz harmonisch ist und so, und das, was ich weder im Elternhaus hatte, noch das hast ja trotzdem in dir, dass du so einen Wunsch davon, du willst deinen Kindern das gut machen, du willst auch nicht, dass da bist du geschieden, jetzt lässt du dich nochmal scheiden und bla, und dieses ganze Chaos sozusagen, ja, das ist ja genau das, was du nicht willst. Aber das, was mir passiert ist, daraus resultiert das Chaos.
Natürlich.
Logischerweise. Und heutzutage würde ich sagen, bevor ich, gut, da war ich auch jünger natürlich noch und hatte, sag ich mal, war noch mehr mit Hormonen unterwegs irgendwie, aber eigentlich bin ich immer wieder in Situationen, ich glaube, das ist auch gleich nochmal ein Thema, ich habe immer das Gefühl, ich bin in Situationen reingerutscht, angeblich reingerutscht, habe dann die Situation wie zeitversetzt, dann erst die Situation erkannt und dann das Gefühl gehabt, ich komme aus der Situation nicht mehr raus.
Oh.
So, und das ist mein Leben lang passiert. Ob das in Beziehungen war,
ja,
wo es immer und wieder...
Ob das im Job war.
Im Job war. Huch, ich will das eigentlich nicht, komme da nicht raus. Also in allen Phasen immer mein Unterbewusstsein oder mein Nervensystem sagt, und jetzt bist du da wieder. Und auch ich habe oft gedacht, Alter, was hast denn du gemacht? Also ich konnte es mir logisch nicht erklären, warum ich so, weil das wie ferngesteuert ist. Das geht so schnell. Aber dann dieses, also warum sage ich, in Situationen, aus der ich nicht rauskomme, also das, wenn ich jetzt mit meinen ersten Kindern nehme, diese Frau ist nachts, ich kannte die 2 Wochen, die ist schwanger geworden. So. Kann man jetzt schon sagen, so oder so, jetzt unabhängig von meiner Geschichte, ist vielleicht nicht auf so einem festen Fundament, ja, irgendwie gebaut. So. Es war in dem Fall das so, dass ich halt zum Ultraschall gegangen bin und mitgegangen bin, hab das Herzklopfen meiner Tochter gesehen. Und da gab es diese Frage nicht mehr, obwohl ich wusste, eigentlich, ihr werdet euch nicht verstehen und hin und her. Ne? Also auch immer, auch in mir dieses Für, da hatte ich das Gefühl, ich muss mal Verantwortung übernehmen. Ich hatte eine riesen Angst auf der anderen Seite, auch Vater zu werden, weil ich dachte, nicht, dass du auch so ein Arschloch wirst und so.
Hattest du Angst?
Ja, ganz, ganz große Angst. Und dann war ich sehr, sehr froh, als meine Tochter als erstes auf die Welt kam. Weißt du, so, und weil da das Thema nicht sofort bedient wurde sozusagen.
Dass es ein Mädchen war.
Ja, dass es ein Mädchen war und Mädchen und Papa ist nochmal eine andere Geschichte und so. Und so habe ich das auch empfunden und habe dadurch aber auch viel, sage ich mal, dadurch, dass wir uns, die Elternteile, sich eigentlich nicht verstanden haben, überhaupt nicht zusammen copen, war das immer ein raus, rein, ausgezogen. Dann gab's halt Stress, ja, was leider oft so in deinen Beziehungen ein bisschen Druck übers Kind, nee, du siehst deine Tochter nicht und hin und her, dann ging das zwei Jahre und so, und dann habe ich gedacht, ja, jetzt bist du zwei Jahre da am Kämpfen, deine Tochter irgendwie sehen zu dürfen und oder ne, so wie du das willst und dass die dann ein gutes Verhältnis und bla und hin und her. Um es kurz zu machen, nach zwei Jahren wieder dahin zurück. Das sind so Sachen, also erstmal, wie konnte ich nur? Hab ewig gedauert, bis ich, nee, ich trenne mich jetzt, was?
Aber unabhängig jetzt vom Kind.
Genau.
Das Kind wurde von Anfang an geliebt.
Genau, und immer geliebt, okay. Und so. Okay. Und das war auch das, warum ich dann gesagt habe, nee, für meine Tochter komme ich zurück. Das natürlich funktioniert dann nicht auf Dauer.
Nein.
Genau. Aber das waren mein Dings, die waren mir so wichtig.
Das waren die Gedanken.
Ja, das wollte ich bei deiner Kleinen. Wollte bei meiner Kleinen sein. So. Daraus ist dann mein jetzt, der ist ja jetzt 21, Sohn dann auch entstanden. Und ich verstehe auch dieses Hin und Her und so, also dieses so viel Chaos in meinem Leben kann man schon von außen betrachtet auch so sehen, weil es ist wirklich Chaos, logischerweise, weil ich in totalen Chaos und nicht aufgeräumt mit mir.
Ja,
zumindest
dafür kannst
war.
Du nix.
Nee, dafür kann ich nichts.
Das ist aber ganz wichtig.
Ja, ne, klar, aber trotzdem eine Erklärung, ne,
ja.
Brauch ich dazu. Und du hast recht, so langsam geht der Verstand auch immer weiter weg. Also klar, du brauchst den, um's erklären zu können. Aber jetzt kommt so, ich komme immer und bin noch lange nicht am Ende, ein bisschen so das echte Gefühl, weißt du, so, also es geht mehr in ein anderes Verständnis. Das ist nicht mehr nur der Kopf, sondern auch ein Verständnis für die.
Aber muss das nicht auch eine extreme Erleichterung für dich gewesen sein, als du dann in der Zeit in der Klinik gemerkt hast, wow, das ist alles eigentlich nicht richtig gewesen und jetzt hoffe ich, dass es richtig wird.
Geht's in die richtige Richtung,
und,
ja.
Also ich meine, ja. Und auch, Wie ist der Umgang mit deinen Eltern? Also
ja, also vielleicht, um das nochmal wirklich abzufrühstücken, weil also das, wie du reagiert hast, und das verstehe ich auch, also es
in der Nein, entschuldigen, dass ich dich unterbreche. So. Ich habe bei weitem nicht so reagiert, wie ich reagieren will.
Ich weiß.
Ich muss hier einen ganz klaren Punkt machen.
Ja.
Aus Respekt halte ich mich zurück. Ja. Aber du hast keine Ahnung, wie es hier drin aussieht. Null.
Okay, dann, ich drück's mal ein bisschen anders aus. Also mir ist die Reaktion von Menschen, davon habe ich nicht so viele, denen wirklich was an mir liegt. Und da nehme ich, das merke ich dir schon an, dass es das auch tut. Die sind natürlich, ich habe nicht mehr so viel. Ich habe sehr aussondieren müssen. Das ist auch nochmal so ein Thema.
Da
bleiben nicht mehr so viele übrig. Ne? So.
Ja.
Aber die da übrig bleiben, die, also den bedeute ich tatsächlich irgendwas und denen geht das natürlich sehr nah, wenn ich
ihnen
das erzähle. Und bei allen, also bei denen, nicht bei allen, aber das Größte, was da kommt, ist sofort Wut. Und ich würde am liebsten darunter fahren, also erstmal deinen Eltern, das geht gar nicht, als das und natürlich der Typ. Ne? Ich fahre da runter, der lebt wahrscheinlich sogar noch. Er ist zwar jetzt über 80, 85 oder so, oder kurz vor 90 oder so, aber ich weiß, dass der, als der 80 war, noch gelebt hatte. Ja. Und das, ich mach den platt. Ja, so, also das ist eine Reaktion, die mir oft widerfahren ist jetzt. Also nicht so oft, ich habe es nicht so vielen Leuten erzählt, aber sehr schnell widerfahren. Und auch auf der anderen Seite, sag mal, ich vermisse bei dir, wo sind bei dir die ganz angebrachte Wut? So. Also ich habe einen riesen Respekt vor Wut dann gehabt. Ich will nicht mehr in die Wut, die will ich loswerden. Ja, ist aber eine andere Wut. Das war eine abgespaltene Wut, auch nicht mehr kontrollierbar. So, es gibt eine andere Wut, die spielt sich hier ab irgendwie. Und ich habe deswegen habe ich auch gesagt, wie schwer mir das gefallen ist, schon über die Therapieform dann eine Wut entwickeln können. Mensch, das war ungerecht. Vater, was hast du noch, was ich gesagt habe? So, du Arschloch, und wie du mich verhalten hast und so. Und selbst in der Trance kam mir das fast schwer aus den Lippen, über die Lippen und so.
Es gibt ja dann, wir haben ja kurz...
Wie bin ich in Frieden gekommen?
Ja, nein, wir haben ja kurz darüber geredet, es gibt so zwei Optionen. Es gibt so die Option, wo wir, glaube ich, die gleiche Meinung zu haben, so, ey, du musst den Kontakt zu denen abbrechen, so geht gar nicht.
Ja.
Das ist für uns, glaube ich, beide, denken wir gleich so, nein, das ist falsch.
Genau.
Aber ich denke immer, wie geht man dann mit so einer, also wie geht man generell mit sowas um? So ist das so?
Okay.
Man, also ich meine, du wirst es niemals vergessen können. Mhm. Also du wirst lernen müssen, damit zu leben. Mhm. Aber kam eine Entschuldigung, eine aufrichtige Entschuldigung? Weil das ist
so,
etwas.
So wie ich sie mir erwarte, nicht. Aber.
Verstehst du, dass ich dich das frage?
Ja, na klar. Das ist auch eine Frage, die mir schon oft gestellt wurde. Also ist eigentlich dafür. Jetzt könnte man sich fragen, warum habe ich eigentlich, und das ist, wie gesagt, das ist auch die Kritik, die mir erstmal entgegengebracht wurde, wieso hast denn du eigentlich noch so viel Verständnis für?
Weil es deine Eltern sind. Und weil der ganze Grund, der ganze Auslöser eigentlich nur der ist, dass du geliebt werden wolltest.
Genau.
Ja.
Genau. So.
Ist aber, ja nicht schwer zu begreifen.
Nee, genau. Also. Das Ding ist, was sich geändert hat, sind zwei Sachen, die, wo ich dann auch gemerkt habe oder ich froh bin, dass ich, das war ja nur intuitiv, dass ich das Gefühl hatte, warte mal, der Weg ist nicht der richtige. Das heißt, es hat schon was mitgeschwungen, ein Wissen, was ich vor der Klinik noch nicht hatte.
Mhm.
Ja, ich habe in der Klinik über Epigenetik viel gelernt. Ich habe über transgenerationale Traumata Weitergebung.
Das ist so. Weitergegeben das werden ist weiter, kann, ohne genau, dass man...
Genau, dass du selbst, ne, also ich, bei mir, da gibt's sowas, das nennen die, das ist bei denen dann so die Königsklasse. Die kriegst du meistens, wenn du dann die Klinik verlässt. Das nennt sich Systemaufstellung. Wo du sozusagen dich hinstellst und dann wird gesagt, okay, das ist ja ein Therapeutin dabei. Okay, jetzt nehmen wir mal aus deinem Dings, ist das dann wahrscheinlich deine Eltern ein Thema. Stell die mal im Raum auf, wie die wären. So, so läuft eine Systemaufstellung. Ja, und dann kam irgendwie drin, ja, erzähl mal von Dings, ja, ja, warte mal, mit dem Opa, den stellen wir auch nochmal auf irgendwie. Weißt du, das ist so meine Aufstellung. Und ja, ich glaube, wir kommen hier um den, ich nenne auch gern beim Namen, Bernd hieß der, nicht drumrum sozusagen. Den müssen wir auch aufstellen. So, und in dieser Aufstellung, das Geile an so einer Aufstellung ist, das war dann in dem Fall ein Wochenende, also die konnten es bei mir in der Klinik nicht machen, ich muss nochmal anreisen für die Aufstellung, weil damals, als ich in der Klinik war, die Patienten, die da waren, da haben die gesagt, das ist zu hart, das können die nicht halten, tatsächlich. Ja. Also auch immer zu dem, mit meinem eigenen Verständnis, ich habe gedacht, was machen die da für ein Dings da drum? Ich bin doch jetzt nicht, da geht's die anderen, das bei denen doch auch, was habt ihr denn? Ne? Die haben gesagt, wir brauchen da gestandene Leute, geht nicht. Das heißt, ich wurde nochmal eingeladen für eine Systemaufstellung, weil es in der Klinik nicht zu machen war, weil die Leute, die es
gab. Weißt du so, ja? Ich muss jetzt auch lächeln, weil dieses, also so, für dich ist es das Normalste von der Welt,
genau.
Weil du es ja nicht anders kennst.
Genau.
Also nur, dass ihr versteht, warum ich jetzt so eine Reaktion habe, ist, weil, ja, und ich weiß genau, was du meinst mit so, ey, mach mal jetzt nicht so einen Fickfuck draus, mach jetzt deinen Job so, weil für dich ist es ja das Normalste der Welt. Du bist
das
damit.
Das ist das Schlimme, ja.
Ja,
das
du hast damit gelebt.
Genau, ich habe damit gelebt.
Und daher kommt aber, glaube ich, auch ein Stück weit, dass man mit sich selber kein Mitgefühl hat, weil man kennt es ja gar nicht anders. Es ist das Normalste von der Welt.
Ja.
Auch wenn wir hier reden und du mir das so sagst, so du kannst darüber sprechen und du bist nicht gebrochen, weil du ja deinen Schutz dir aufgebaut hast, Verdrängung, Unterdrückung.
Das auf der einen Seite, gebe ich dir recht, aber was sich geändert hat, also guck mal, ich habe in der Klinik dann, das war auch ein Riesenschritt, das nennt sich Intensivgruppe oder irgendwie sowas, ne? So, da bist du mit 5 Leuten dann zusammen. Und ich war dann irgendwann mal an einem Punkt, wo ich zu meiner Therapeutin Theresa gegangen bin, habe gesagt, Theresa, ich glaube, ich bin jetzt so weit, mich zeigen zu können, das erzählen zu wollen. Und zwar erzählen zu wollen, nicht aus dem Ding herauf, guck mal, wie arm ich bin. Also aus diesem Opferding rauszukommen, ne, weil ich bin, was sich geändert hat, ich war, als ich in die Klinik gegangen bin und auch oft in der Beziehung, definitiv noch das Opfer, wenn du so willst.
Verstehe ich.
So. Und an dem Moment, wo ich mich da gezeigt habe, hat sich das also wirklich gewechselt. Ich habe das nicht erzählt, um Mitleid, Mitgefühl zu bekommen, Opfer zu sein, sondern für das endlich mal einzugestehen, wer ich bin über das, was mir passiert
ist. Und dass du auch gar nichts dafür kannst.
Dass ich dafür nichts kann. Und ich musste natürlich, und das ist Gott sei Dank dann nach der Klinik passiert, natürlich eine Erfahrung machen, die bedeutet, also ich habe mit Leuten, wo ich sehr überrascht war, das ist auch ein Regisseurkollege, den habe ich früher vertreten, so, der ist auch hochgeflogen, viel gefallen, also hat auch persönliche Sachen durchgemacht, Riesentyp und so, dem hätte ich jetzt, sage ich mal, nicht so zugetraut, dass wenn ich mich erzähle, nicht das, was er denkt, er hat ja auch ein Bild von mir gehabt, was dann ganz anders ist, der erfolgreiche Produzent mit der fetten Firma und bla, ne? So hat er mich ja auch gesehen. Das kannten wir uns aber schon über 25 Jahre und so, und ich war aus der Klinik zu raus und der hatte halt nicht aufgehört, ich sowieso schwer mit Leuten zu treffen und wollte auch keine Leute mehr sehen und so. Der wollte immer, lass uns doch mal treffen und so. Und dann hat er durch Zufall, also er wusste, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Elternhaus habe und so, und auf einmal, wir sitzen da bei einer Pizza und dann sagt er zu mir, ja, Missbrauch. Und dann sag ich, wieso sagst du gerade Missbrauch? Ja, so. Und dann habe ich gedacht, das war das erste Mal, wo ich einen, also der ein ganz anderes Bild von mir hat, also einfach auf eine Berufswelt her, mich das erste Mal gezeigt habe. Und auf einmal habe ich eine Rückmeldung bekommen, Mensch, ich mag dich, glaube ich, sogar jetzt viel mehr noch als vorher. Indem du so ehrlich mir gegenüber warst, der so ganz, ganz berührt war und auch gesagt hat, Alter, was du für einen Weg gehst, der hat das dann auch, da kommen wir ja noch dazu, mit meinen Kindern, warum mache ich das, was will ich denn da auflösen und so. Das kommt ja alles aus dieser Klinikzeit auch mit dem Verständnis. Mhm. Und was meine Eltern angeht, wie gesagt, in mir, ich bin das so, oder ich bin relativ, mir ist die Weichheit, auch das zum Beispiel in der Klinik, haben die mich wieder daran geführt an meine Weichheit, die mir rausgeprügelt auch, also mein Elternhaus hatte auch mit Schlägen damals zu tun, auch ein bisschen mit 10 Jahren mit dem Gürtel auf dem nackten Po und so, das ist schon diskriminierend, nicht gut und so, das war diese Zeit, das war mein Elternhaus, ja, also sehr gefühlslos und dann aber auch noch gewaltvoll, so, ja, und warum kriege ich das irgendwie nicht? Also dann, um es kurz zu machen, warum bin ich denn da mit meinen Eltern, wo ich da bin? Das hat mit der Systemaufstellung zu tun. Da wurde, das kann keiner erklären, was da passiert, aber da wird was zurechtgerückt. Und in der Systemaufstellung kam raus, dass mein Vater hat mit seinem Opa ein Riesending. Das ist das, was ich mir aufgeladen habe. Mein Vater ist natürlich so, weil sein Opa so war. Und da sind auch viel Scheiße. Mein Opa war ein Säufer, hat seine, also die Oma, meine Oma, die ganze Zeit betrogen. Ja. Mein Vater musste den besoffen aus der Kneipe immer ziehen und so und war ein vernachlässigtes Kind. Das alles hat mein Vater mir erst erzählt, als ich in der Klinik war. Dadurch hat sich ein Verständnis entwickelt meinem Vater gegenüber, weißt du? So, ich konnte dann auf einmal verstehen, okay, was passiert ist über die Klinik und die Therapie, dass wir angefangen haben, Gespräche zu führen, wo ich auf einmal das Gefühl hatte, ich bin jetzt hier der Vater, mein Vater ist in die Kindrolle und hat endlich mal erzählt. Und dadurch kommt eine Milde irgendwie, die entsteht. Ja. Wenn du mir vor 2 Jahren gesagt hättest, wenn ich zu meinen Eltern musste, vor 5 Jahren sage ich jetzt mal, dann war das immer mit, ich war immer noch im Kind. Ja, mein Vater hat sich auch noch genauso verhalten, als ob ich 10 und auch meinen ersten Kindern gegenüber. Das hat sich immer so weitergetrieben. Aber in dem Moment, wo ich das aufgebrochen habe, hat sich was geändert. Dann hat sich mein Vater auf einmal gezeigt, ja, und wurde, wie gesagt, als hätten sich die Rollen getauscht. Ja. Und dann konnte ich, und ich wusste aus der Klinik heraus, also die haben gesagt, sie können nicht verstehen auf der einen Seite, warum meine Eltern sich so verhalten. Das ist nicht nachzuvollziehen, also ähnlich wie du reagierst, so. Und auf der anderen Seite, das ist dann jetzt Theresa, die sehr, sehr gefühlvoll ist, das ist meine Haupttherapeutin, also die hat viel, das hängt sehr an ihr, wie sie mit Sachen umgeht, auch was dann so bei mir, weil die ist ganz zart und hat auch für alles irgendwie Verständnis, wenn du so willst. Und dann kam irgendwie raus, also ich weiß, da bin ich noch nicht, ich muss nochmal an mein Mutterthema ran, mit meinem Vater bin ich fein, wir haben es uns so viel darüber erzählt und vor allen Dingen kriege ich über Jahre, jetzt 4, 5 Jahre, beständig ein anderes, also mein Nervensystem braucht das. Es ist nicht mehr so, wie es war. Es ist nicht mehr so, wie es war. Es ist nicht, und das immer wieder aufs Neue. Würde jetzt mein Vater zurückverfallen in nochmal eine Weise, wie er früher war, bin ich mir sicher, bin ich eine Woche später wieder in der Klinik. Also ich glaube, dass es immer noch so fragil ist. Aber auf der anderen Seite, das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, ich hätte nie gedacht vor der Klinik, dass ich, ein Wunsch, ja, Aber dass ich in einen wirklichen Frieden komme, hätte ich nicht gedacht. Und das hat was damit zu tun, aus zwei Gründen meiner Meinung nach. Einmal, meine Eltern können, wenn ich denen jetzt eine, mal nicht unterstelle, dass sie bewusst bösartig sind, wovon ich jetzt mal ausgehe. Ich weiß ja, wie meine Eltern sind, sehr zurückgenommen. Gefühle ist nicht so ein Dings, ist nicht so deren Thema, können sie nicht vermitteln. Untereinander war es schlimm, mir gegenüber sowieso nicht. Ich habe mich immer wie so unerwünscht gefühlt irgendwie. Und dann aber gerade, also das war auch in der Klinik so, aber was geht denn da mit deiner Mutter? Ja, und mein Vater hat viel erzählt und an meine Mutter kam ich noch nicht ran. Jetzt haben wir von Schichten erzählt. Das heißt, ich bin jetzt langsam, ist mir aber auch verboten worden nach Epstein und hin und her. Ich habe noch andere Sachen jetzt erstmal zu machen und da haben sie gesagt so, ja, Mutterthema, verstehe auch, dass du da rein willst. Was wird noch, glaube ich, nochmal die schmerzhafteste Erfahrung werden, weil mein Narrativ, was ich mir erzählt habe über viele, viele Jahre war, es war scheiße zu Hause, aber Mama war ja noch die wenige, die hat dich dann hintenrum, wenn der Papa nicht da war, unterstützt. Ja, die war eigentlich halt die Lockere und so. Das ist das Narrativ. Das heißt, meine Mama, das Kind, was sagt Mama? Und ich muss mir meine Mama nochmal, das wird wahrscheinlich der schmerzhafteste Schritt werden, nochmal genau angucken. Kann aber mit dem trotzdem sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, bei meinem Vater weiß ich jetzt, dass er nicht grundlegend böse ist, ja, also wirklich evil der Teufel, dann ist es wahrscheinlich so, auch bei meiner Mutter, ich glaube, also mein Gefühl ist, dass meine Mutter vielleicht selbst etwas nicht mehr weiß. Also sprich, diese schwarzen Flecken selbst hat und dadurch, was ich gelernt habe, was Trauma macht, dass du so getunnelt bist und so blind wirst für alles, das wäre jetzt eine sehr wohlwollende Interpretation, warum mir das passiert ist. Und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, weil ich habe ja mich jetzt mit Epigenetik und transgenerationalen Sachen sehr auseinandergesetzt und ich habe sie selbst gespürt in Systemaufstellung, dass es da noch etwas gibt, das noch nicht beleuchtet ist, noch nicht ins Licht geholt. Muss man wahrscheinlich auch nicht in dem Dings, also in der Tiefe, sondern es reicht manchmal auch nur, es zu wissen. Ja, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass meine Mutter, der etwas widerfahren ist, entweder sie will nicht drüber sprechen, sie hat es verdrängt, oder es ist so weit weg, dass sie selbst so einen schwarzen Fleck hat, weil normalerweise verhalten sich Eltern ihrem Kind gegenüber nicht so. So, das ist, würde ich
ja,
jetzt mal so
denken. Ja, es ist aber auch da an der Stelle, sind deine Eltern hoffentlich eines Tages an dem Punkt, an dem sie dir dafür Dankeschön sagen. Es ist nicht deine Aufgabe als Kind, so viel Verständnis für sowas aufzubringen.
Nee, voll nicht. Genau.
Und es muss man ganz klar distanzieren, so.
Ja.
Wie viele Geschichten gibt es, wo die Eltern durch die Hölle gegangen sind und es dennoch schaffen, ihre Kinder.
Du, sagt mein Sohn auch.
Ihren Kindern das zu ersparen.
Sagt mein Sohn zum Beispiel auch der
Und Größe, deswegen, oder? Also, ich finde, du hast was sehr, sehr Schönes gesagt. Mhm. Und zwar, am Ende geht es gar nicht darum zu, also vergessen wirst du sowieso nie. Verzeihen wäre schön, weil verzeihen würde bedeuten, seinen Frieden damit zu schließen.
Mhm. Genau.
Und das wäre schon sehr, sehr geil. Wenn du das schaffst, dann.
Du, ich denke auch, dass ich da irgendwo schon bin.
Na, also, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall. Ist dir erst in der Therapie klar geworden, dass dein Traumata eventuell unbewusst an deine Kinder weitergegeben werden könnte? Oder war das auch eines der Gründe, dass du gesagt hast, ey, ich muss diese Therapie machen, weil ich Angst habe, dass meine Kinder sonst davon einen Schaden haben?
Ist anders. Also man muss irgendwie sagen, also war es für mich ganz klar ein riesen Ding. Meine Kinder sollen das Gefühl, was ich hatte, niemals erleben.
Ja. Bis zum Kennenlernen der zweiten Partnerin haben sie es nicht erlebt. Bis zu dem Punkt gab es Liebe ohne Ende.
Klar, die waren dann jedes zweite Wochenende bei mir. Ich habe trotzdem viel gearbeitet und so. Aber wir hatten, so habe ich es empfunden, ein wirklich
stabiles.
Die waren bei mir. Ich war sowieso immer so ein bisschen der Lockere. Die haben mich so sehr, wie ich sie geliebt habe, haben sie mich auch geliebt. Ne? So, und ich weiß, mein Ex-Freund hat dann immer gesagt, ich verstehe gar nicht, du könntest sogar Straßenfeger sein, die würden dich trotzdem lieben irgendwie. Also ganz spitz, ne? So.
Aber das ist, muss ich auch sagen, egal wie viel Mühe ich mir zu Hause gebe und egal was für ein Programm ich mache, Highlife und Tüten, sobald Papa zur Tür reinkommt, größte ja, Liebe überhaupt. Aber ja. ist doch geil.
Ja, ist eigentlich schön, genau.
Voll. Oh,
und das war das, was ich mir gewünscht habe für meine Kinder.
Ich freue mich erstmal an der Stelle, dass du diese Phase überhaupt mal hattest. Das ist ja. schon sehr, sehr
ja,
geil.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Das darf man nicht einfach so nee, abtun. Nee. Egal, wie lang oder kurz sie gewesen
sein stimmt.
mag. Das wird dir nie wieder jemand nehmen können. Und ja. es wird die Zeit kommen, in der du mit deinen Kindern dann darüber reden wirst. Ja. Und ja. das ist toll, weil ja. das wirst du denen dann auch sagen. Mama hat gesagt, ich hätte auch Straßenfeger sein können.
Mhm.
Das ist schön. Mhm. Es freut mich, dass du das konntest.
Genau, ja, ja. Und ich war auch, muss ich dir sagen, für da also natürlich auch, also ich war auch stolz auf mich, dass wir das für,
das
wie das so war, so hinbekommen hatten. Ne? Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, warte mal, du kannst jetzt immer sagen, und das war, glaube ich, was passiert ist, wo ich aus dieser Opferrolle so ein bisschen rausgekommen bin, okay. Nee, ich sag das nicht als Opfer, sondern ich habe jetzt ganz viel verstanden. Und dann habe ich verstanden über die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie viel Generation, was da alles mit reinspielt und so. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, warte mal, es kann doch nicht jetzt so sinnlos gewesen sein,
ja.
dass das Leben, was dir widerfährt, das muss doch irgendwas...
Aufhören
und das muss doch und auch einen Grund gehabt haben.
Ja, was bringen.
Was bringen, ja. ganz genau. So, deswegen sitze ich hier, wenn du so willst.
Ja.
Ne? Deswegen sitze ich hier, weil ich denke, dass es wichtig ist. Heute jeder Dritte in Deutschland wird jedes dritte Kind noch missbraucht. Es wird nicht drüber geredet. So, das ist ein Riesenthema. Das kam natürlich mit Apps, dann kommt es jetzt ein bisschen hoch. Und dieses Zeigen ist ganz, ganz wichtig. Oder dass das überhaupt ins Bewusstsein von Zuschauern kommt, dass das immer noch der Fall ist und was das macht. Ja, in den Konsequenzen so. Ja, sind meine Kinder Gott sei Dank nicht missbraucht, sexuell missbraucht. Aber sie haben eine Misshandlung trotzdem erfahren. Und was ich in der Klinik gelernt habe, Opfer wird Täter, Punkt. Das ist, sagen die relativ klar. Wenn du nicht das Bewusstsein dafür entwickelst, ein Opfer wird immer Tätergeschichten entwickeln. Das habe ich, meistens machst du das eigentlich in Beziehungen und nicht den Kindern, weil die Kinder haben es sowieso nicht verdient, aber es passiert halt auch. So, also was ist passiert? Über die Begegnung bin ich mit meinen Traumata so hardcore auseinandergesetzt worden, haben mich so krank auch, natürlich in der Kombination mit allem, das war jetzt nicht nur das, aber dieses Beschäftigen mit meinen Kindern, wie wichtig mir das ist, hat mir gezeigt, was Trauma macht. Und dann habe ich gemerkt, Alter, es ist immer wieder die gleiche Scheiße. So, und die kannst nur du durchbrechen. Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du Werbung gemacht, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist denn der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens? So, und dann habe ich irgendwann mal, das war nämlich dann, dass ich gesagt habe, okay, mach, also nicht als Businessmodell, sondern mach was draus. Wenn das so eine intensive, offensichtlich dein Leben so beeinflusst und so viel Raum einnimmt, dann scheint das darauf hinzudeuten, dass, und weil ich an Karma glaube und an eine seelische Aufgabe, wenn man hier ist, so, ne? Also so habe ich mich übrigens auch vom Suizidal zum Suizidal gerettet, weil ich gesagt habe, wenn du das jetzt machst, weil ich an, Rebirth glaube und dann machst du die gleiche Scheiße nochmal. Also wusste ich, was kann ich denn jetzt in diesem Leben, musst du so viel aufräumen, wie es geht, damit, wenn du wiederkommst, nicht
alles
wieder,
cool aus.
Ja, und nicht wieder bei Null anfängst.
Süßer weißt Gedanke, du? Also weißt ein schöner du? Gedanke.
So.
Ein schöner Gedanke.
Ja, der Gedanke hat mich am Leben lassen oft.
Und du bist jetzt am Aufräumen?
Ich bin am Aufräumen, genau. Einfach aus dem heraus, ich habe mit meinen Kindern viel darüber geredet und ich glaube, wir sind auch jetzt an einem Punkt, wo es auch jetzt heißt, ja, du musst es nicht nochmal weiter erklären. Also ich glaube, dass meine Kinder mittlerweile, also die Großen, da viel, viel weiter sind oder waren, komme auch gleich dazu, wo der Abschluss so ein bisschen ist, als ich es eigentlich war. Ich habe neulich gemerkt, in meiner Schuld meinen Kindern gegenüber, wenn ich die treffe, komme ich ganz, ganz schnell wieder da rein und sage, es tut mir so leid, wie das gelaufen ist. So. Und habe dann gemerkt, weil ich dachte, als ich diesen Agris-Heini los war, den ich kontrollieren kann und auch wusste, warum er das macht, habe ich das auch erst seit 2 Wochen über diese Somatic Experience. Ich meine Kinder treffe, die ersten beiden, dann ist es so, es tut mir so leid, was euch passiert ist, hin und her. So. Der aber auch nicht kontrollierbar ist.
Ja.
Ja. Und dann habe ich gemerkt, ach krass, der hier und der hier gehören zusammen. So, der ist nur so Dings geworden, weil, ja, das tut mir so leid. So, und eigentlich gehören die zusammen und habe sozusagen das ins Bewusstsein geholt. Weil mein Sohn dann zu mir gesagt hatte, Papa, hör endlich damit auf. Du hast mir das schon 1000-mal gesagt. So, Und ich habe es verstanden und ich glaube auch für Kim, meine Tochter, sprechen zu können. Wir haben es verstanden, du musst das nicht nochmal erklären. Das Geile war, dadurch, dass er so reagiert hat,
tolle Kinder.
ganz toll, ja. Hat er geschafft, das ich habe noch nicht gesehen, aber für werde ich ihm danken, dass er mir diesen blinden Fleck dessen, der immer in dieser Schuld ist, auf einmal beleuchtet hat. Und dann habe ich gesagt, ach krass, das ist ja immer noch Trauma, fuck. Alter, nur anders, in einer anderen Ausdrucksform. Und seitdem bringe ich das zusammen so ein bisschen und habe das Gefühl,
es wird ein bisschen einfacher.
Es wird einfacher.
Also es fühlt sich leichter an.
Es fühlt sich leichter an und ich bin endlich aus diesem auch Schuld-Ding so ein Stück weit raus. Ja. Ne? Also das, dieses Schuld-Ding, das kommt halt, ist logisch.
Wie ja? viel Wert, also wie viel das mit einem macht, wenn Kinder einem sowas sagen.
Ja, oder? voll. Naja, und weil du das gefragt hast, also da bin ich dran, auch mit dem, dass ich transparent erzählt habe, warum, dass ich denke, womit das alles zusammenhängt. Dann habe ich ein bisschen Frieden mit meiner eigenen Geschichte gefunden darüber. Das war nämlich so ein Moment, als ich dann sagte, okay, was hat denn das jetzt alles für einen Sinn? Was wäre denn eigentlich die Sinnhaftigkeit? Soll anderen nicht passieren? So.
Wäre schon geil.
Wäre schon ganz geil.
Wäre so. Schon richtig geil.
Also, was musst du denn dafür tun? Ich wollte halt ein Buch schreiben zum Beispiel. Oder ein Drehbuch, komm ja aus dem Film.
Super
ja?
Idee.
Genau. Hab aber gemerkt, also ich leide noch so an Konzentrationsschwäche-Geschichten. Geht nicht so. Ich habe angefangen zu schreiben, hab aber dann auch gemerkt, das ist nochmal eine andere Nummer. Deswegen ist das jetzt so ein Testlauf. Wenn ich über... Ich habe versucht eine Geschichte, weil ich dann auch gucken, wie geht's mit mir weiter. Vielleicht ist es ein Moment, dass ich schreiben kann, weil ich kann nicht mehr so viel mit Leuten, will auch nicht mehr so viel mit Leuten. So, hab dann gemerkt, scheiße, wenn ich mir das vornehme und mich unter Druck setze zu schreiben, funktioniert irgendwie
sowieso
auch
nicht.
Genau. So, aber das war so das Ding, mach da was draus. Auch in der Klinik haben sie gesagt, also für mich, also meine Körpertherapeutin, ich sehe dich irgendwie therapeutisch. Und dann hat sie gesagt, das therapeutisch heißt ja, die haben dann auch gesagt, mach doch einen Film darüber. Das ist doch bestimmt toll. Und das war eigentlich so das Ding.
Einfach anderen Leuten sozusagen damit zu helfen.
Ja. Darüber. Ist natürlich die Sache, wenn du dann sagst, so kannst jetzt durch die Gegend laufen, da sind wir beim Opfer, scheiße, was mir alles passiert ist. Ne? Oder du kommst da mal raus, was ja wichtig ist, sonst läufst du nur als Opfer durch die Gegend und dann passieren dir auch nur Opfersachen. So, also mit dem Beruf, bla, ne, und den ganzen Kram. Oder Beziehung. So. Und dann, und das war halt in so einem Medtech Experience, wo ich, sag ich mal, also das hat was mit Mitgefühl einem selbst zu tun. So, wenn du das, ist sehr schwer für mich zu entwickeln. Geht auch nur so ganz kurz und dann wird es mir auch zu unangenehm mit dem Mitgefühl mir selbst gegenüber.
Voll.
So, ne? Boah, ekelhaft, ne? Gab es in der Klinik immer, sollten wir uns Komplimente machen. Glaubst du nicht, wie die Leute da weglaufen? Ja? Eigentlich wollen sie alle Komplimente haben können, aber das überhaupt nicht ertragen, weil sie es halt nicht gewohnt sind. Ne?
Ja.
So, das ist halt das Schlimme. So. Naja, und dann habe ich irgendwie gedacht, ja gut, also offensichtlich, da kommt halt sehr, Spiritualität hilft mir sehr in diesem Weg, muss ich sagen, weil ich dann irgendwie gedacht habe, ja, okay, alles klar, es soll ja so sein, dass du dir als Seele dein Elternhaus aussuchst, dein Karma aussuchst, weil du das Spiel sozusagen reingehst, du hast dich dafür
committed. So siehst du das?
So sehe ich das.
Ja? Okay, ja. Nee, ich nicht.
Genau, aber ist vielleicht für mich so das Ding, um da durchzugehen.
Ah, weißt du, das ist natürlich eine ganz andere Sichtweise. Weißt du? Ja, spannend.
Aber es gibt schon, also ich glaube schon, dass ich das mir als Hilfsmittel nehme. Also wie gesagt, so wie mir das in der Klinik verboten wurde.
Ja, aber das würde ja dann bedeuten, dass du dir selber auferlegt hast, noch bevor du auf dieser Welt warst, dass du mit diesem ganzen Schmerz klarkommen musst.
Ja.
Entweder du warst in deinem Leben davor ein richtiges Arschloch und hast es nicht anders verdient,
genau.
Oder du hattest so ein geiles Richtig. Leben, dass du auch mal gucken musstest, wie es scheiße ist.
Genau.
Ist aber ganz schön hart, wenn man das so sieht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ich bin durch die Gegend gelaufen, mein Leben lang, hab gesagt, sag mal, war ich Hitler? Also so hab ich es auch empfunden.
Krass.
War ich Hitler davor?
Bitte.
Mein Karma,
weil,
sozusagen.
Weißt du? Nee, aber weißt du, was ich glaube? Ich will das nur mal einmal an der Stelle sagen, weil ich vielleicht mir vorstellen könnte, dass du eventuell darüber nachdenkst. Das soll nichts an deiner Sichtweise verändern. Aber schon mal darüber nachgedacht, dass das gar nicht so war. Sei es drum, ob du schon mal da gewesen bist oder nicht. Mhm. Aber schon mal darüber nachgedacht, dass ich glaube an Gott.
Mhm.
Und schon mal darüber nachgedacht, dass der liebe Gott einem nur die Bürden auferlegt, von denen er überzeugt ist, dass er sie auch schafft. Und dieses, gerade dieser Spiel mit dem Gedanken an Suizid, du hast kein Recht dazu. Das wäre so Game Over. Du musst nochmal von vorne beginnen.
Genau.
Und wenn du das aber durchspielst und durch den Schmerz gehst und dein Schicksal einfach als das hinnimmst, als was es ist, nämlich als Schicksal, und vielleicht irgendwann auch denkst, okay, er wird schon gewusst haben, warum er mir dieses Leben aufbürgt, weil er ist überzeugt davon, dass ich es schaffe und ich werde ihn nicht enttäuschen, ich werde ihm zeigen, dass ich es schaffe und es dann danach wirklich die Erlösung kommt, das könnte ja auch
eine Option sein, könnte sogar so weit gehen, dass dadurch, dass ich endlich in meinen Schmerz, in meinen Körper mit den ganzen Schmerzen, die mein Körper mir jetzt bereitet, ne, so über körperliche Beschwerden und alles hin und her. Das Ding ist, und das ist interessant zu sehen, dass sich, es ändert sich, wenn du dein, also, warum, das ist ja genau das, was ich mein Leben lang gemacht habe, mich von dem, ich wollte erstens immer irgendwo anders sein, also in einem anderen Land, also ich bin eigentlich immer weggelaufen. So. Das heißt, ich bin jetzt gezwungen worden, mich den Sachen zu stellen und auf einmal sehe ich, krass, also auch gerade über diese Klinikerfahrung, gerade das Transgenerationale, dann sind wir bei meinen Kindern. So. Und da habe ich gedacht, okay, ich kann gegen das, was mir passiert ist, nichts machen. Aber ich sehe, darüber habe ich gelernt, die Gefahr, was das mit meinen Kindern machen kann.
Und
das,
den ersparst du.
Den will ich das ersparen. Und auf einmal habe ich gesehen, warte mal, das, also bis jetzt, im Heute, das ändert sich immer wieder, aber es ist relativ lange jetzt schon so, dass ich gedacht habe, nee, es scheint darum zu gehen, und das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache eigentlich, es geht nicht nur um meine Kinder, um den natürlich, ganz klar.
Aber es geht ja auch schon um
deren. Es geht schon um deren Kinder, wenn man jetzt weiß, dass Sachen überspringen. Und ich habe Sachen gemacht, als das mit meinen Eltern immer harmonischer wurde. Da war ich auch mit meinem kleinen Sohn und war auf einmal fast suizidal. Ja, und es war alles gut. So, also mein Sohn hat auch recht spät dann seine Großeltern aus besagten Dings erstmal kennengelernt, bis das dann auch so weit war. Das ging aber auch erst, als ich, wenn ich zu meinen Eltern gehe, nicht mehr ins Kind rutsche, sondern auch erwachsener sein kann, auch denen gegenüber wie meinem Kind gegenüber. Also auch gegebenenfalls schützen kann, wenn das notwendig wäre oder so, ne? Und, naja, und hab auf einmal gemerkt, wo kommt das denn jetzt her? Wird doch alles gerade besser.
Ja.
Und da habe ich gelernt, dass eine Lücke, die sich aufmacht, sozusagen eine Heilungslücke, ein ganz, ganz großer Schmerz ist, weil etwas, was sich verändert, wie so einen leeren Raum hinterlässt, der dann erst gefüllt werden muss.
Ich weiß.
Und das tut weh.
Das ist richtig.
Das ist das, was weh tut.
Das ist auch ganz oft so, also ich weiß nicht, kennst du das auch, dass... Die Frage ist, willst du den Schmerz eigentlich, nein, nicht wollen, man will den Schmerz loswerden, aber man hat auch teilweise Angst, ihn loszuwerden, weil man nichts anderes kennt.
Ja, weil dann bist du ja auf einmal das, was du dir erzählst, wer du bist, bist du dann nicht mehr.
Genau.
Genau darum geht's nämlich. Genau.
Das ist eine ganz heftige, und du hast recht. Ich hatte das auch und das tut so weh.
Das tut so fucking weh.
Aber weißt du, was mir mehr weh getan hat? Also die Erkenntnis darüber.
Mhm, genau.
Also wenn da wirklich jemand sitzt, der dich so fühlt und mit dem du so viel gearbeitet hast, als dass er sagt, stell dir mal vor, dieser Teil ist nicht mehr da. Und du kannst, und dann meinte sie so, du hast doch Angst davor. Und dann meinte ich, nee, so, wieso sollte ich Angst davor haben? Weil ich will den Teil ja gar nicht mehr haben. Und man dann zu der Erkenntnis kommt, wow, wer ist man eigentlich danach?
Genau.
Weil das alles macht einen ja eigentlich aus.
Richtig. Und dann doch nicht. Weißt du, das ist so krass.
Das war richtig heftig.
Ja, ist auch so.
Ich weiß.
Das ist ja auch das Ding. Also du wirst auseinandergeschossen, du weißt eigentlich, dass alles nur ein Schauspiel, nur eine Maske war. Nichts davon, dir ist aber trotzdem passiert und du lernst darüber, wie dein Nervensystem funktioniert.
Ja.
Warum gehst du immer wieder in missbräuchliche Beziehungen?
Ja.
Egal, ob Job, was auch immer, das sind ja alles Beziehungen. Warum gehst denn du da rein? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Ja? So, das Nervensystem geht in das rein, was es gewohnt ist, so schlimm es ist. Und das ist auch das, was in
daran
der Klinik...
Daran hält man fest.
Daran hältst du fest. Es gibt in der Klinik ganz viele, dir wird gesagt, okay... Du warst jetzt mutig, du bist in der Klinik und du weißt eigentlich auch, dass dein Leben, das, was du geführt hast, wieder weitergeht und es auch nicht weitergehen wird. Es ist vorbei.
Ja.
Das Krasse ist, und das dauert lange, also die sagen immer zu mir, warum bist du so ungeduldig? Ja? Ich bin erst nach 50 Jahren erlebten Missbrauch in verschiedensten Fällen, erst seit 3 Jahren mit mir eigentlich dran zu finden, wer ich bin. Das ist im Vergleich Nichts. Ja. Nichts, ja. Dafür bin ich schon relativ weit, würde ich wahrscheinlich sagen. Ja. Ja. So. Das heißt, es ist eine Komplettaufgabe von allem. So. Und dann denkst du natürlich, okay, warte mal, wenn das so eine intensive Geschichte ist, die so viel mit dir gemacht hat, mit deinen in der Familie, mit dem Weiteren, dann wird dir in der Klinik gesagt, na, wir sind die erste Generation, die das Bewusstsein überhaupt hat, weil die anderen waren traumatisiert, die haben einfach weitergemacht. Dann habe ich irgendwo meine Aufgabe ein Stück weit verstanden.
Ja. Weißt du?
Und da rührt dann natürlich ja das Schreiben zu wollen. Das wird bestimmt auch irgendwann mal passieren.
Das wäre super.
Und dann kommen wir zu dem anderen, was du am Anfang sagtest. Das hat sich dann halt auch ergeben. Ich bin immer noch nicht arbeitsfähig, weil geht nicht so, aber ich gucke immer, was geht denn gerade und
was
und
kann
so.
Ich machen?
Was kann ich machen? Und da kam halt dieses Projekt Unseen Artist, was du gesehen hast, auf. Und da gab es zuerst eine andere Idee, ja, will ich das machen? Also für mich ist immer so ein Test, kann ich das überhaupt noch?
Das Schöne an dem Projekt ist, wir hatten ja auch kurz schon mal am Anfang darüber geredet. Das ist ein Kurzfilm, der entstanden ist und den hast du mit deinem Sohn gemacht.
Genau.
Und das zeigt ja aber auch schon ein Stück weit, dass eure Beziehung
durchaus das ist das Schöne
funktioniert
daran.
Und
das,
dass er auch zu Papa
kommt.
Das
kann auch Hoffnung geben, finde ich, der Film.
Finde ich super.
Ja. Genau, und ja, und das hat sich so ein bisschen ergeben. Also es war eigentlich zuerst anders gedacht. Er war schon mal bei mir, weil ich halt auch jetzt gemerkt habe, ich kann mit... das ist jetzt krankheitsgeschuldet, wo ich noch so ein bisschen bin. Ich merke so, dass ich kann mich besser bewegen mit Leuten, die ich kenne. So, da gehörte natürlich mein Sohn auch dazu. Und es war so, ich hätte eigentlich ein anderes. Ich habe gesagt, nee, ich will das versuchen. Kann ich das noch? Das empfinde ich immer noch so. Ich habe in der Klinik gesagt, wenn rauskommt, dass ich das Bäume pflanzen für mich, das ist, was ich
dann
bin.
Dann mache ich das.
Komme aber nicht so richtig weg von dem, nee, ich fühle mich als Filmemacher, Geschichtenerzähler, wenn du so, und erst recht in Dokus, weil das interessant ist, was echte Menschen sind. Und da versuche ich, was rauszudenken. Also ich würde sagen, weiterhin, ich habe noch nichts anderes gefunden, Passion ist eigentlich Film und was Tiefgründiges erzählen. Keine Werbung, sondern tiefe Geschichten. Naja, dann gab es sowas anderes, hat dann nicht funktioniert und da gab es, ja, und da habe ich, war Stress. Und ich war dem Stress nicht und hin und her. Sondern hat mein Sohn dann gesagt, weil ich das mal angesprochen habe, ich so, soll ich was mit dir machen? Ja, was gibt's denn von mir zu erzählen? Der ist halt ein 2-Meter-Typ und so. Naja, gut, dann hat er mitbekommen, dass ich ein bisschen drunter gelitten habe, dass das andere nicht funktioniert, dass ich es nicht so hinbekomme. Dann hat er gesagt, naja, vielleicht willst du das doch mit mir machen? Und ich habe dann noch einen Rapper. Und
geil.
So. Ne? So.
Richtig gut.
Genau, weil eigentlich ja das Konzept war Unseen Artists, was sie beide sind. Also, dass wir eigentlich Künstler für Künstler, die zu zeigen. Das ist in dem Fall der Rapper, da mein Sohn halt seitdem er 14 ist, Beats macht, also Beats Producer ist im Hip-Hop und so. Da habe ich gesagt, ja gut, dann versuchst du das. Und dann habe ich mir angeguckt, das war ja nicht am Anfang, okay, jetzt werde ich meine Geschichte, unsere Geschichte aufarbeiten oder so, sondern ich habe mich mit den beiden getroffen und wusste und habe dann relativ schnell gesehen, okay, der eine, also der Rapper in dem Fall, der im Wedding groß geworden ist, aus ärmlichen Verhältnissen, große Liebe, sehr Unterstützung der Familie. Und dann habe ich gemerkt, oh, alles klar. Und es ging auch so ein bisschen dahin mit Leuten, die das Konzept geschrieben haben, denen ich gesagt habe, ich will das dann machen. Dann gab es ziemlich einen Gegenwind, also völlig vorurteilsbelastet. Wen interessiert denn reicher Junge, der dann so ein Dings da? Und das wurde recht platt gemacht. Also da siehst du mal so mit diesen Vorurteilen. Und dann aus diesen Vorurteilen heraus ist mir relativ schnell klar geworden, ich gesagt, okay, pass auf, was ist denn eigentlich hier interessant? Und das Interessante ist, dass egal, wo du herkommst und was und welche Vorteile es gibt, aus welcher Schicht du kommst, jeder hat sein Päckchen zu tragen und vielleicht hat der angeblich gut Situierte vielleicht sogar ein höheres Päckchen zu tragen auf einer emotionalen Ebene. Und das hat sich halt sehr, also das so aufzeigen zu können mit dem Wissen, und sich dem mir stellen auch der Geschichte, die David erzählt. Da muss ich natürlich ganz, ganz stolz auf den David, weil er sich darauf eingelassen hat, zu erzählen, wie ihm denn das dann ging, als diese Frau sozusagen ins Leben kam. Dann auch nochmal, ich habe über diesen Film sehr viel auch nochmal meine Tochter verstanden, über das, was er erzählt, was die für eine Aufgabe.
Sehr, sehr enge Beziehung.
Sehr enge Beziehung, wie toll, dass es sie gab. Und auf der anderen Seite aber auch jetzt, weil ich immer dachte, das ist mein Sohn gewesen. Nee, was sie zu tragen, also was sie für Rollen erfüllen musste aufgrund der Situation, die sie natürlich nie im Leben hätte erfüllen müssen, noch dürfen. So, also habe ich gedacht, ja gut, also wenn du das jetzt schon machst und du sollst einen Film machen, Unseen Artist, Artist finde ich sowieso toll. Ja, wenn du es schon sowas machst, ja, dann mach's mal so ehrlich wie möglich. Und dann hat sich daraus das dann ergeben, was es dann nämlich wurde, nämlich, dass der David erzählt und ich auch mich dem stelle, was der mir erzählt. Der sagt ein paar Sachen, die tun. Ich war natürlich sehr professionell, als ich es gedreht habe, auch solange ich es geschnitten habe. Vor zwei Wochen oder so habe ich das erste Mal, konnte ich das als Papa angucken. Und dann sind mir auch die Tränen gelaufen.
Glaube ich dir sofort. Ne?
So. Aber auf der anderen Seite, also mir wird so gerade als Rückmeldung so gegeben, ja, das wäre also was die Leute, wenn man den Film sieht, man weiß ja nicht, dass ich der Vater bin. Das kommt ja nicht raus. Ne? Nur jetzt jemand, der es dann weiß, der sieht das nochmal anders. Die Esther, die diese Idee damit hatte, die das Leuten auch geschickt hatte, wenn die denen dann gesagt haben, so, ja, okay, und ach, ja, ein guter Film oder nicht gut oder was auch immer, so, meistens ganz okay oder interessant. Aber in dem Moment, wo sie gesagt hat, und was hältst du jetzt von dem Film, wenn ich dir sage, der Regisseur ist der Vater von dem einen, dann hat das bei allen nochmal eine Welt aufgemacht, so, boah, das ist aber krass.
Ja.
So, erstmal krass, mich dem zu stellen, mir das anhören zu müssen, wovon, dass ich ja wusste, er sagt ja nichts, was ich nicht anders. Ich habe ihn David auch sehr in die Richtung, als ich wusste, in welche Richtung das geht, der hätte von alleine das nicht so erzählt. Aber ich habe es dahin getrieben, ne, weil das ist Filme machen, das ist auch sich dem allen stellen, das ist ehrlich sein, sich zeigen. Und das habe ich halt versucht, sozusagen mit dem Projekt das erste Mal zu machen. Das hat er, wie ich finde, weil man auch merkt, die beiden, also nicht nur vom David zu sprechen, sind, die haben etwas erlebt, die sind aber beide, und das ist ganz schön, ich finde, das gibt Mut, keine Opfer.
Nein, beide nicht. Keineswegs. Nee, keineswegs. Das kommt gar nicht rüber.
Genau, nee, sind sie auch nicht. Aber sie hat natürlich geprägt, beide, was denen passiert
ist. Was deren Geschichte ist.
Genau, das spürst du in dem halt auch. Mhm. David geht auf Sicherheit. Ja, warum? Ja, weil er nicht eine besondere Sicherheit in seiner Familie hatte, in seinem Leben hatte.
Und bei dem anderen ist es egal, weil der hat Liebe.
Richtig. Ja. Der hat nicht einmal in Frage gestellt sein Talent. Ja. Das kommt zum Beispiel raus. Warum stellt er das nicht in Frage? Ja, weil ihm immer gesagt wurde, du bist der Tollste, du bist der Beste.
So. Geil.
Genau.
Das ist richtig geil.
Richtig. So, und dann fand ich, das ist aber interessant, weißt du, um das mal aufzuzeigen. Ja. Und es hat halt den Mehrwert, weil ich um Davids Geschichte wusste, deswegen bin ich da natürlich auch noch ein bisschen mehr rein, wobei es, glaube ich, ausgeglichen ist, aber da noch mal ein bisschen mehr reingegangen. Und die Chance, also für mich war es therapeutisch, wir haben zusammen gedreht noch. Das heißt, ich habe meinen Sohn das erste Mal beim Arbeiten, wenn du so willst, ja auch mitbekommen.
Mit, stolz?
Mit den, ja, na klar.
Hast du ihm das gesagt?
Ja, logisch. Schön. Bin ich auch. Mit seinen Künstlern, ne? Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Das hat alles, die haben mich aufgenommen, war für mich als, ach du Scheiße, jetzt wirst du so alt, was machst du denn aus deinem Leben? Ja, weißt du, so ist das nächste Ding.
Ja.
20-Jährige, die gesagt haben, du hast aber einen geilen Papa und oh, so, weißt cool. du? So, die sich ja auch auf alles reingelassen haben.
Ja.
Und deswegen ist das, glaube ich, auch, ich finde schon, das ist sehr nah, ein sehr nahes Porträt von
ja, auf jeden
ist.
Fall. Und es ist auch, aber ich finde, beide kommen gleich stark zur Geltung.
Genau, also, haben ja auch beide ihre Geschichte.
Ja.
Ich fand halt diesen Aspekt von Liebe, was macht Liebe mit einem?
Ja.
Also was für ein hohes Gut.
Naja, aber dazu muss man ja sagen, dass David ja auch Liebe hatte, halt nur leider auf eine andere Art und Weise.
Genau, und vor allen Dingen aber natürlich das Glück, dass wir mit 14 angefangen haben, schon mit 14, als er 14 war, aufzuarbeiten.
Aber wie geil ist es denn bitte schön, dass, das wollte ich gerade sagen, wie geil ist es denn bitte schön, dass du ihn schon so früh abgeholt hast und dass er heute so verständnisvoll dir gegenüber ist. Ich hoffe, dass du das mit deiner Tochter auch auf jeden Fall.
Wir gehen in die Richtung, da ist noch ein bisschen mehr zu tun.
Du musst es machen.
Ja, klar. Und ich muss aber auch lernen.
Entschuldigung, dass ich dir das so sage.
Ach so, das ist so. Das mache ich auch. Und das ist ja auch mein ganz, ganz großer Wunsch. Wir sind auch, das ist schon alles viel, viel mehr. Und ich nehme dem David auch ab, wenn der sagt, Papa, hör mal auf. Das heißt, um das auch mal vielleicht abzuschließen, für mich, was ich gemerkt habe, der Film ist eine, was soll ich als, wenn ich mich jetzt als Filmemacher verstehe, Größeres leisten können, als das, was ich da gerade gemacht habe.
Nichts.
Nee, genau. Und das Schöne ist, als er, wir haben ja dann schon gesehen, also gesagt hat, Papa, hör mal auf, ja, habe ich gemerkt und er mir, dass ich sozusagen Licht auf meinen Schatten geworfen hat, habe ich auch gemerkt, der Film ist ein sehr, sehr guter Abschluss, um endlich voranzuschreiten.
Hey, das ist voll schön, weißt du, was du sagst.
So, das ist
wirklich schön. Ja,
so habe ich das dann empfunden. Und jetzt ist das für mich so, es kommt ja raus demnächst. Und ich kann einen weiteren Step
jetzt aber auch kleine Steps.
Ja, kleine, ganz kleine.
Weißt du, so.
Sowieso, sowieso. Wenn ich große mache, haut sowieso nicht hin, sagt mein System relativ schnell das nicht. Ne? So, und da sind wir eigentlich auch in der Sinn. Das ist die erste Sinnfindung, jetzt im Filmischen ausgedrückt. Dann habe ich gemerkt, als ich das mit den Generationen so, und als ich, was ich erzählt habe, ich da zu Hause war und auf einmal diese Lücke, dieses...
Da fehlt
irgendwas und was fehlt denn da und dass da auf einmal so eine Traurigkeit kam. Und in dieser Zeit war das so, dass ich dann angefangen habe mit, also auch mein Vater, der dann sagte so, ja, und der mich dann auch erklärt, wie ich meine Aufgabe sehe und so. Und dann, es war auch ein ganz toller Moment, sitzt er abends so bei mir und sage ich so, du, ich glaube, es ist so, ich habe dieses Gefühl, das ist keine einfache Aufgabe, aber dass ich, auch so kann ich mit meinem Vater mittlerweile sprechen, dass ich derjenige bin, der endlich mal dieses sich über Generationen
diese Traumata durchbrechen kann
und wirklich durchschneidet. Und so sehe ich für meine Kinder, für meine Ahnen, wie für meine Kinder, weil was ich auch gelernt habe, dass die Ahnen sind auch noch alle da. Und ich habe eine Verbindung zu den Ahnen auch über die Therapie bekommen und habe so richtig gemerkt,
stark.
Ich habe mit meinem Vater gesprochen
stark.
Und habe dann zu meinem Vater zum Beispiel gesagt, du, und man sieht's doch jetzt zum Beispiel, das ist die Aufgabe. Und guck mal, wo wir standen, wir zwei, ich jetzt als dein Sohn und du als mein Vater, reden schon jetzt so, wie du niemals mit deinem Vater gesprochen hast.
Und dann, wie ihr wahrscheinlich auch niemals miteinander gesprochen hättet, wenn du nicht die Therapie gemacht hättest.
Genau, dann hat mein Vater meine Hand so genommen, sind ihm die Tränen gekommen, hat gesagt, stimmt, du hast recht. Und das sind die Sachen, die nachher Frieden bringen, um das zu beantworten. Das ist natürlich eine Reaktion meines Vaters darauf, dem das auch dann bewusst geworden ist. Und der auch dann zu mir, was der früher nie gesagt hat, scheiße, ich glaube, ich habe mich dir gegenüber genauso verhalten, obwohl ich das so schlimm fand, wie meine Eltern sich mir gegenüber verhalten hat. Das heißt, da kommt ein Bewusstsein rein. Und das ist, glaube ich, das, um was es geht. Meine Eltern werden glücklicher sterben, definitiv, weißt du? Und im Idealfall sterb ich und meine Kinder alle miteinander ein Stück weit aufgeräumter, glücklicher und hoffentlich schaffen wir es, gewisse Traumastrukturen einfach mal zu deleten, dass die das nicht mehr haben müssen. So, ne?
Wäre schon geil.
Ja, wäre geil. Und das war so, da bin ich eigentlich. Wenn du mich fragst, wo bin ich da? Damit, ich glaube, weil ich da auch jetzt einfach sehr, sehr viel gelernt habe, über mich gelernt habe, dass es ein Riesenthema ist. Und das ist eigentlich das, um was es mir geht. Leuten da draußen helfen. Ihr seid nicht alleine. Es ist nämlich jeder Dritte ist es. Man sollte da definitiv gerade hier in Deutschland extrem was gegen tun. So, und dieses mit Deutschland habe ich als Kind schon immer, weil auch meine Familie so war, immer so empfunden, aber auch Deutschland als allgemein, als halt diese Doppelmoral. So, ne, da spricht man nicht drüber, unter den Teppich kehren und so. Das sind so alles so Attribute, die mir jetzt, gegen die ich aufstehen will, die ich mitmachen musste, weil ich da drin gefangen war.
Ja.
Und über die Befreiung ist auch etwas in mir, was sagt, nee, da muss man was gegen tun. Das ist eigentlich mein Antrieb, wenn du so möchtest.
Verstehe.
Aus der eigenen Geschichte heraus. So.
Verstehe ich.
Derzeit, ne?
Heftige Geschichte.
Ja, viel.
Heftige Geschichte.
Ja.
Was wünschst du dir denn?
Was wünsche ich mir? Ich bin noch nicht wiedergeboren. Darauf warte ich noch. Naja, was wünsche ich mir? Du, ich wünsche mir gar nicht mehr so viel. Weißt du, das Schöne daran ist, jetzt könnte man sagen, ich habe keine Firma mehr, bla, alles das, was ich so dargestellt habe oder wie mich Leute gesehen haben, habe ich nicht mehr. Ne? Mhm. So ist ja auch ein Riesenverlust, auch des eigenen Selbstbildes, so was ja sowieso nie mein Bild war.
Wollte ich gerade
so
sagen, von dem du ja wusstest, dass es gar nichts ist,
genau,
was dich glücklich macht.
So, jetzt ist natürlich beim Jobcenter mit Behörden, das sind zum Beispiel auch das, die Schwierigkeiten, mit denen ich zu tun habe, wo ich immer sage, auch in Therapie sage, warum denn da? Also wenn ich mit dem Jobcenter, Gesundheitsamt, und so Obrigkeiten zu tun habe, die schaffen es immer noch, mich in so ein ins Kind wieder zu drücken. Weil ich dann, wenn ich beim Jobcenter, ja, du könntest doch besser, du könntest doch, stell dich nicht so an, das ist ja das Gefühl, was du da auch immer vermittelt bekommst. So, jetzt bin ich aber sehr krank, also auch das muss ich akzeptieren, dass ich körperlich einfach Krankheiten entwickeln, die mich die einfach, ich bin halt einfach, weil ich zu lange das gehalten habe, ich werde immer kränker, sagen wir mal.
Ich habe ganz, ganz großen Respekt davor, dass du das so ehrlich kommunizierst gerade.
Ja, weil
ich glaube, dass das aber auch eine Überwindung ist und du bist viel, viel weiter vermutlich als dir selbst bewusst.
Das kann sein.
Das ist wahnsinnig stark und sehr, sehr groß von dir, das, was du gerade gesagt hast, wirklich. Ich sehe das. Ich möchte, dass du weißt, dass ich das sehe.
Ja, ja, danke.
Und ich fühle das. Es ist
und
nicht auch, leicht, sowas
zu sagen. Überhaupt nicht, weil das so genau an das, an diesen Selbstwert, den ich ja nie bekommen habe, nochmal geht. Das heißt, ich muss über, und das ist interessant, was das macht, ich muss gerade über, ja, du kannst das alles nicht mehr leisten, was von dir erwartet wird und hin und her, macht was mit deinem Selbstwert, ne?
Ja.
Und komischerweise ist es so, über das, dass ich dazu stehe, wie es ist, also akzeptiere, dass ich krank bin, dass ich Krankheiten habe, die wahrscheinlich nicht besser werden, ja, dass ich vielleicht auch nie mehr, also 9-to-5-Job werde ich nicht machen können, ja, dass ich mich vielleicht eher damit auseinandersetzen muss, dass alles weg ist und ich vielleicht mein Leben lang mit dem Jobcenter oder was es dann später ist oder sind da gerade ein bisschen dran aufgrund der ganzen Krankheitssituation, ob erwerbsminderten Rente. Ich meine, ich bin 55, also das heißt, ich werde gezwungen, mich mit etwas auseinanderzusetzen, was eigentlich meinem Selbstwert ganz extrem widerspricht. Und auf der anderen Seite ist die Akzeptanz und das Mitgefühl dessen, dass es so ist, bringt dir, das ist strange, ich kann es auch logisch nicht erklären, aber ein Stück weit auch Würde zurück.
Ja.
Würde zurück. Das ist ganz abgefahren.
Ich verstehe das.
Ja?
Ich verstehe das. Es ist wirklich so, ich möchte keiner, ich werde jetzt auch bewusst keine Krankheit nennen, aber es gibt so viele Krankheiten, die schlimmsten Krankheiten, die wir uns ausmalen können, weil es egal was, ALS und Multiple Sklerose und Krebs natürlich. Also so, ich habe Angst, diese Sachen überhaupt auszusprechen. Das sind alles Krankheitsbilder, die in der Gesellschaft akzeptiert und anerkannt sind und zu Recht, zu Recht.
Ja.
Aber dass psychische Erkrankungen durch die psychosomatische, körperliche Erkrankungen einfach mal entstehen, keine Akzeptanz, also keine gesellschaftliche Akzeptanz haben, ist schon so. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter mit KI und am höher, schneller, weiter, aber dass die Psyche krank ist und dadurch auch der Körper krank, es ist ja ein Fakt.
Ja. Es ist ein Fakt.
Und es hat nichts damit zu tun, dass du jetzt Mitleid haben willst. Es ist einfach ein Fakt.
Genau.
Und dass das noch nicht es ist echt einfach traurig.
Ja,
es ist wahnsinnig traurig, weißt du, so, ich möchte weder Krebs mit AIDS, mit irgendwas vergleichen. Jede Krankheit ist alleinstehend für sich eine Vollkatastrophe, hat eigentlich gar keine Daseinsberechtigung, aber genauso halt auch die psychische Erkrankung.
Genau.
So, und deswegen, ich finde es groß, dass du sagst, dass du krank bist, weil, Entschuldigung, aber das bist du.
Ja, definitiv.
Und das darfst du auch sein. Ja. Und du darfst dafür Sorge tragen, dass es dir damit besser geht.
Genau.
Das hast du verdient.
Ja. Und auf der anderen Seite, das muss ich lernen, mir das zuzugestehen. Deswegen bin ich auch so krank. Also ich glaube, dass das alles, man kann das Ganze umdrehen und sagen, ich könnte auch sagen, also es war natürlich alles scheiße, das ist eine Blickrichtung, könnte aber auf der anderen Seite sagen, das Leben zwingt mich so sehr, ins Leben, auch mit meinen Krankheiten zu kommen, in eine Achtsamkeit zu kommen, in eine Milde mir selbst gegenüber zum Beispiel. Ja, und das Schwerste eigentlich zu akzeptieren, wie es ist.
So. Und auch keine Scham zu haben.
Nee, keine Scham. Scham ist halt ein Riesending und ich glaube, da bin ich, das merke ich ja jetzt auch, indem ich gesprochen habe, tatsächlich, wenn ich das vergleiche von vor 3 Jahren, viel, viel weiter, als ich das
aber auf jeden Fall.
So,
also das, was ich jetzt hier als Zuhörer dir als Feedback geben darf, ist, das ist wirklich ganz, ganz toll, wo du stehst.
Und ich bin noch lange nicht am Ende, es geht noch weiter. Weißt du, so?
Und ich wünsche dir wirklich. Aber was wünschst du dir?
Was wünsche ich mir? Ja, du, da sind wir ein bisschen abgekommen. Das ist nämlich gar nicht mehr so viel, wollte ich dir sagen. Was du auch dann lernst, das ist gar nicht mehr so viel. Also ich würde ganz gerne einfach ein Leben führen. Ich würde gerne so in der Art, wie ich das auch kann. Also ich glaube weiterhin, ist es gar nicht, ich habe gerade überlegt, halte ich an was Alten fest? Nee, ich glaube, mir macht Filme machen, so wie ich es kann, wirklich Spaß. Also gerade so diese Doku-Kram, das erfüllt mich auch, wenn das halt nicht Werbung ist, sondern was weiterbringt. So, das ist die eine Geschichte. Ich glaube, dass ich eine sehr große Befriedigung darüber erfahren kann, anderen zu helfen. Das hat sich in der Klinik irgendwann mal immer mehr gezeigt. Das Gefühl ist
toll.
Ich will das. Das ist ein richtiger Antrieb.
Ja.
Und ich habe halt nur geguckt, okay, was sind meine Werkzeuge? Und jetzt bin ich erstmal zum Film gekommen, weil das habe ich gemacht.
Ja.
So, ne? Ja. Also das ist, ich glaube, dass das eine ganz, ganz hohe Befriedigung mir geben wird, auch in meiner eigenen Geschichte, wenn ich sagen kann oder das Gefühl für mich habe, Mensch, damit, mit dem nach außen treten und dem zeigen, tue ich was für die Gesellschaft.
Ja, tust du.
Wenn du so willst.
Das wünsche ich dir.
So, das wäre, dann bin ich schon recht glücklich.
Das ist ein guter Plan.
Ich sehe
das nicht als Wunsch, ich sehe das als Plan.
Ja, super. Und wenn ich dann noch, also das ist auch eine Entscheidung, ich glaube, die macht auch irgendwie Sinn, da muss man jetzt so ein bisschen gucken, habe natürlich ein kleines Kind und so. Ich habe für mich beschlossen, das steht auch nicht zur Diskussion, ich möchte nicht in Deutschland begraben werden. So, jetzt habe ich natürlich noch ein kleines Kind. Also wenn du mich fragen würdest, wenn ich den Kleinen nicht hätte, weil mit den Größten, ich würde sagen, zieh weg, klar, dann besuchen wir dich da. Das ist bei ihm natürlich noch eine andere Sache. Aber wenn du mich fragen würdest, ist ganz tief in mir drin, ich kam mit Deutschland nie klar, seitdem ich hier bin.
Südafrika? Weißt du?
Ja, muss man natürlich sagen, so. Ich kann aber nichts gegen mein Gefühl machen. Ne? Vielleicht ist es nicht Südafrika, Namibia soll politisch besser sein. Also ich glaube, ich komme aus diesem Afrika-Ding nicht so richtig raus. So, weil ist es gar nicht so, dass ich mir da was einrede, sondern ich fühle mich da einfach gut. Ja? Ich mag
schön.
Die Tiere. Weißt du, das wäre auch was. Also wenn du mich fragen würdest, so, wenn ich jetzt ein bisschen Kohle hätte, Afrika, eine kleine Farm, mich um Elefanten, Antilopen.
Ja, wer weiß.
Weißt du?
Ja, wer
so
weiß.
Was.
Du bist
genau.
ja noch jung.
Genau, ich bin
das
ja noch jung.
Das ist nämlich der Punkt. So, du redest zu oft
vom so
Tod.
Alt, ja.
So, chill mal. Eigentlich bist du überhaupt noch nicht alt. Das hat sich alles verschoben.
Das stimmt. Es ist, ich glaube, warum, wo das gerade so herkommt, weil es auch gerade so ein bisschen geballt kommt mit meinen, ich kriege eigentlich jede Woche habe ich noch irgendwas. Weißt du, dann kommt noch irgendwas, noch eine Autoimmunkrankheit hin und her.
Ja, aber da musst du dagegen kämpfen.
Das mache ich auch.
Du hast ein kleines Kind.
Richtig.
Du hast jetzt, du hast doch gesagt, du wolltest sterben, um wiedergeboren zu werden. Ja, dann versuch diesen Tod schneller herbei. Beizuführen.
Genau.
Weißt du, was ich meine?
Damit
du das Leben wirklich.
Ja, genau.
Weil
genau.
Ich kann dir eine Sache sagen, du hast es sowas von verdient.
Ach, danke schön.
Nee, dafür brauchst du mir nicht danken. Ich habe dir dafür zu danken, dass du hier sitzt und deine Geschichte mit uns teilst, die sehr, sehr schwer ist.
Siehst du, und trotzdem ist es immer noch so, das frage ich mich immer. Jetzt sagst du das und da merke ich ja nur, deswegen immer die Innenschau. Ich bin schon viel, viel besser. Aber. Was ist meine Reaktion darauf? Wo ich denke, ja, naja, da gibt's aber auch andere, die haben es aber auch noch schlimmer gemacht.
Ja, aber darum geht's ja nicht.
Nee,
es
genau.
geht ja um deine.
Ja.
Und der Punkt ist der, ich habe gerade deine Geschichte gesagt, so, es ist ja keine Geschichte, es ist dein Leben.
Das ist mein Leben, genau.
Weißt du? Und natürlich ist es für dich nicht hart, weil du es nicht anders kennst, aber ohne dir zu nahe treten zu wollen, einfach nur ehrlich und offen, es tut mir wahnsinnig leid, dass du so ein schweres Leben hattest. Es tut mir sehr, sehr leid. Und ich habe da wirklich Mitgefühl mit dir und ich.
Ja, das merke ich auch.
Weißt du, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, was du da erleben musstest und wie viele Jahre es dich gedauert hat, da anzufangen, rauszukommen.
Ja, das ist krass, ne?
Das ist
halbes Jahrhundert, ey, musst du mal reinziehen.
Wirklich heftig.
Das ist echt krass, ne?
Und deswegen sage ich, hör auf, über Tod zu reden und darüber, wie alt du bist.
Naja,
eigentlich hast du jetzt Halbzeit, so mach mal, sorg mal lieber dafür, dass die zweite Hälfte viel, viel besser wird.
Das ist eigentlich recht, genau.
Und egal, ob in Namibia, Ghana, Simbabwe, Zaire, ey, wenn dich das da erfüllt und glücklich macht, ich wünsche mir, dass du mit deinen Kindern tolle Zeiten hast, dass du deine Enkelkinder erlebst.
Ja.
Dass du Familie und Liebe erlebst, ohne Wenn und Aber.
Ja, das sind alles so Sachen, die kenne ich nicht.
Das wünsche ich dir, weißt du?
Dankeschön, ja.
Dass du alles das, was für den normalen Menschen, so ob es den überhaupt gibt, weiß ich immer nicht.
Ja.
Ich wünsche dir einfach nur, dass du Geborgenheit und Liebe kennenlernst.
Das sind die Sachen, die ich auch kennenlernen muss.
Und dass du auch dabei kennenlernst, dass du dafür nichts tun musst.
Ach ja, stimmt. Das ist ja auch noch so ein Ding. Genau. Das ist ja
das Schlimme.
Genau. Ich darf einfach nur ich selber sein. Ja. Ja, das sind natürlich so Sachen, die muss ich wirklich lernen, ne?
Ja.
Weil das ist natürlich in meinem System nicht vorhanden.
Nein.
Ne?
Das ist verrückt.
Ja, das ist echt verrückt. Ja.
Weißt du?
Ja, ich weiß.
Und normalerweise komme ich jetzt zu meiner letzten Frage.
Ja.
ich weiß gar nicht, ob die hier reinpasst. Das ist echt so, oh, es ist so mindblowing, dieser, also, oh, Ilan wird bestimmt ganz doll schimpfen. Natalie, du hast schon wieder so viele Wörter gesagt, die es gar nicht gibt. Und geh mal erstmal in eine Sprachschule, bevor du Deutsch lernst und blabliblub. Mann, dazu sage ich nur eins, red erstmal so Russisch, wie ich Deutsch rede, dann können wir uns unterhalten.
Richtig.
Bist du ready für meine letzte Frage? Ja. Die maximale Blamage. Was war das Peinlichste, was dir je passiert ist?
Die maximale Blamage.
Also das wirklich, oh, das kann ich dir erzählen.
Weil ich
da neulich erst drüber nachgedacht habe, dass das wirklich, ich glaube, das ist so eins der größten Geschichten. Also, da habe ich noch in Hamburg gelebt. Mhm. Und war da auch schon mit Firmeninhaber hin und her und Hamburger Szene, da gab es irgendwie mit Agenturen damals noch, da hat irgendeine Filmproduktion und Posters hat eine Party gemacht oder irgendwie sowas. Und da hatte ich mit einem guten Kontakt von der Agentur viel Wein getrunken. So. Und irgendwie, das war aber alles, also das Büro damals war in der Nähe, da wo die Party war, hin und her. Und ich hatte irgendwie ganz gut einen im Tee damals so und musste auf Toilette und bin ins Büro, weil das um die Ecke war. So, war aber, also war richtig eingedings, um's kurz zu machen. Naja gut, ich musste auf Toilette hin und her, um es kurz zu machen. Ich habe halt, also es ging aus allen Löchern raus und halt, ne, so. Um es kurz zu machen, ich konnte mich nicht mehr richtig halten. Ich habe eigentlich meine eigene Toilette vollgeschissen bis zum Gehtnichtmehr. So. Dann im besoffenen Kopf war ich dann dran mit den Sachen, die es gab, das irgendwie zu wischen zu wollen, sauber machen zu wollen, hat alles nicht geklappt. Dann habe ich versucht zu spülen, habe natürlich das Klo noch verstopft und so.
Entschuldige.
Ja, nee, aber deswegen, weil das war wirklich schlimm. Das ist ja noch, wenn das keiner mitbekommt, schon schlimmer.
Ja, ja.
So, jetzt war ich aber so, dass ich das irgendwann mal nicht mehr hinbekommen habe und dann gedacht habe, ja scheiße, was machst du denn jetzt? Jetzt musst du halt gehen und hin und her und wir hatten halt eine Putzfrau. So, und ich dachte, das Ganze geht an mir vorbei und ich krieg das nicht mit. Und wie war's? Ich komme nächsten Morgen natürlich ins Büro. Riesenalarm von der Putzfrau, das putzt die nicht weg und so. Und ich konnte ja auch nicht so richtig sagen, das war ich so. Und da habe ich gesagt, ja, nee, wir waren hier noch zum Part und ich weiß nicht, wer es war.
So, alles aber, schön versucht zu vertuschen.
Ja, aber naja, dadurch, dass ich ja weiß, wer mit mir war, und das sind ja eigentlich auch Kumpels von mir, dann mache ich das dann halt jetzt. Weißt du so?
Geil.
Oh, und ganze Büro wusste das eigentlich, ich war deren Chef.
War klar.
Weißt du, war ja deren Chef und dachte nur so,
Aber Werbeleute sind doch sowieso, oder? Eigentlich sind es doch lockere Leute. Sowas kann schon mal passieren.
Das kann schon mal passieren.
Ihr seid jetzt keine Schlipsträger.
Nee, aber natürlich.
Unangenehm.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mich die Putzfrau auflaufen lässt.
Ja, das glaube ich.
Ich hatte darauf gehofft, dass die das so.
Aber dann wusstest du wahrscheinlich nicht, wie schlimm es war.
Das wusste ich sowieso nicht mehr. Genau, und ja, wie gesagt, alles Besserungsversuche haben es nur schlechter gemacht. Und das war also mit, würde ich sagen, weil ich halt mir das, weil jeder wusste, dass ich es war. War das, glaube ich, so das Peinlichste.
Also jetzt, wo du mir deine peinlichste Blamage erzählst, sag mal, Rainer, wie fühlt sich das denn für dich an, dass du jetzt hier so einen Seelenstrip gemacht hast, ein Stück weit?
Also, ich habe mich gestern schon gewundert, also anders. Ich habe zum Beispiel, als ich wusste ja, welche Frage als erstes kommt, und das hätte es aber auch nicht wiedergegeben und wäre sowieso sehr ironisch gewesen, was denn jetzt dein größter Fail gewesen, da hätte ich noch sagen können, weil ich habe dann, nachdem wir uns gestern getroffen haben, habe gedacht so, preschst du da jetzt vor oder nicht, und hätte dir, weil ich nicht wusste, was war denn eigentlich mein Fail, war der Fail gestern, dass ich hier zusage, weißt du?
Echt?
So, nee. Aber das war nicht ernst gemeint, das habe ich sofort gemerkt, nee, das ist es nicht. Und habe überlegt und habe versucht, in mich reinzufühlen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr für mich ganz, ganz, ganz positives Ding, weil ich habe, bis ich hierher kam, erwartet, also irgendwas kommt da noch. Du wirst aufgeregt sein, du wirst dich nicht ausdrücken können. Am Ende vielleicht kratzt das nochmal etwas an, was du nicht handeln kannst.
Davor hatte ich nicht.
Genau. Und die Gefahr, sagen mir auch alle, dass die besteht. Das hast du aber so gut gemacht, erstens, als Partnerin, als Gesprächspartnerin, so dass das nicht passieren kann. Und ich habe gemerkt, deswegen, ich glaube ja an Fügung, Karma, wie du ja weißt. Und ich glaube, es ist eine Fügung, dass da, wo ich gerade stehe, dass das gestern passiert ist, dass wir heute sprechen können, weil das ist da, wo ich jetzt stehe. Und in einem Jahr würde ich wahrscheinlich nochmal anders reden, weil ich ein Jahr nochmal weiter bin. Aber ich glaube, ich bin jetzt genau zu diesem heutigen Zeitpunkt so gefestigt und bereit, dass ich da auch so drüber reden kann. Insofern war das für mich hochbefreiend eigentlich.
Dankeschön.
So, ne, ich danke dir. So, das war, ja, ist krass. Auch jetzt für mich. Jetzt im Nachgang ist es krass, weil ich merke, wow, jetzt hast du nochmal, das ist nochmal ein großer Step.
Ja, auf jeden das nochmal so, ja, mit Menschen.
Ja, mit Menschen und so, genau. Und trotzdem fühlt sich's wahnsinnig gut an. Weißt du, ich in der Klinik habe ich irgendwann mal gedacht, ich will authentisch, authentisch, authentisch. Das war ein Riesending für mich. Ne? Ich will nie mehr mich verstellen wollen. Und da gehört das dazu. Und ich fühle mich gut. Dass, also wie schön es ist, authentisch sein zu dürfen. Das muss ich auch erst
das mal lernen.
Das
musst du lernen.
Das muss ich richtig lernen, genau.
Bleib so.
Ja, danke.
Also an dieser Stelle, das war mit Abstand meine längste Podcast-Folge. Ich kann eigentlich nicht viel sagen, außer Dankeschön.
Nee, ich danke dir.
Für dein Vertrauen.
Ich danke dir fürs Zuhören.
Selbstverständlich. Und du darfst authentisch sein.
Das werde ich
definitiv. Du bist wirklich ein toller Mensch.
Ach, danke schön. Danke.
Und ich kenne nicht den Werbeheini.
Den würdest du auch nicht mögen, den mochte ich auch nicht.
Ja, den kenne ich nicht. Und den Menschen, der hier sitzt, den finde ich mit allen Ecken und Kanten und mit der ganzen Vergangenheit sehr, sehr liebenswert.
Ach, danke schön.
Danke dir.
Danke.
Wow, ich bin sprachlos und deswegen mache ich es kurz und knapp diesmal. Fan!